SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. US-Präsident Biden hat nach dem Attentat auf seinen Vorgänger Trump vor Gewalt im US-Wahlkampf gewarnt. In einer Rede an die Nation rief Biden dazu auf, Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne zu lösen, nicht mit Kugeln.
Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt oder irgendeine Art von Gewalt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Gewalt zur Normalität wird.
Mittlerweile hat sich auch Donald Trump selbst geäußert. Die erste öffentliche Stellungnahme nach dem Attentat fasst Ralf Hecht zusammen.
In einem Gespräch mit der New York Post sprach er von einem Wunder, dass er noch lebe. Hätte er während seiner Rede nicht leicht den Kopf nach rechts gedreht, um eine Migrationsstatistik vorzulesen, wäre er durch die Kugel getötet worden, sagte der 78-Jährige. Den Secret Service lobte Trump ausdrücklich. Wörtlich sagte er, sie haben den Täter durch einen Schuss zwischen die Augen ausgeschaltet und damit einen fantastischen Job gemacht. Für den Nominierungsparteitag der Republikaner, der heute beginnt, kündigte Trump eine Rede an, die das Land vereine. In Milwaukee werden bis zu 50.000 Besucher erwartet. Tausende Polizisten sind im Einsatz.
Der Politikwissenschaftler und Experte für amerikanische Innenpolitik Tobias Endler sagte in SWR aktuell, dass das Attentat sowohl auf Seiten der Republikaner als auch der Demokraten genutzt wird, um neues Geld für den Wahlkampf zu bekommen.
Und das ist, finde ich, auch das Zynische tatsächlich. Ein Mordanschlag, das ist erstmal eine Tragödie, hat ein tragisches Element, ist eigentlich am Ende nur ein weiteres PR-Werkzeug in einem PR-Werkzeugkasten. Und zwar meines Erachtens auf beiden Seiten. Natürlich, die Republikaner verwerten das ab sofort. Das Fundraising auf Trumps Seite läuft. Aber auch die Demokraten werden ab dem Abend heute unserer Zeit das Fundraising und die Kampagne wieder ungebremst aufnehmen.
Der Kampf gegen den islamistischen Terror ist Thema beim Besuch von Außenministerin Baerbock in Westafrika. 2 Tage lang trifft sie Politiker im Senegal und Côte d'Ivoire. Zu beiden Ländern sind die Wirtschaftsverbindungen eng. Sie sind Verbündete der Bundesrepublik in der fragilen Sahelzone. Barbara Kostolnik berichtet.
Mit ihrem Besuch in Senegal und Côte d'Ivoire, der früheren Elfenbeinküste, will Annalena Baerbock ein Zeichen der Solidarität aussenden. Die Menschen dort lebten mit der ständigen Gefahr, dass sich Terror und Gewalt aus den Nachbarländern auch in ihre Gesellschaften ausbreiteten. Vor ihrer Abreise sagte die Ministerin, wenn in Westafrika noch mehr Länder in die Instabilität kippen, habe das nicht nur dramatische Konsequenzen für die Menschen vor Ort, sondern auch direkte Auswirkungen für die Sicherheit in Europa. Wenn die Bundesaußenministerin nach Westafrika fährt, reist sie in eine unruhige Region. In mehreren großen westafrikanischen Ländern wie Mali, Burkina Faso oder Niger wurde in der jüngsten Vergangenheit gegen die Regierungen geputscht. In der Folge haben sich Soldaten der Bundeswehr, die im Rahmen von UN-Missionen dort stationiert waren, um für Stabilität zu sorgen und islamistischen Terrorismus vor Ort zu bekämpfen, zurückgezogen.
Die Spanier sind Rekord-Fußball-Europameister. Sie besiegten England mit 2:1 und holten sich so in Berlin zum 4. Mal den Titel. Und während in Spanien die Fans ihre Nationalmannschaft feierten, war in Großbritannien Katzenjammer angesagt. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger hat das in London hautnah erlebt.
Ja, ich war im Pub und habe alle Höhen und Tiefen der Fans mitgenommen. Vorher haben schon viele gesagt, Spanien ist ehrlich gesagt echt besser. Aber nach der Finalniederlage beim letzten Mal gegen Italien müssen wir das jetzt dieses Mal einfach schaffen. Und dann nach der ersten Halbzeit war so der Tenor Glück gehabt, 45 Minuten ohne Schaden. Dann die Führung der Spanier, der Ausgleich, alles wieder auf Pari, aber der Blutdruck. König Charles hatte ja im Sinne der Volksgesundheit nach diesem Herzschlagsieg im Halbfinale um einen schnellen Sieg gebeten. Das konnte man jetzt vergessen. Die Emotionen schwappten über, Blutdruck in ungeahnten Höhen. Dann der 2:1 Siegtreffer und da schrie der ganze Pub abseits. Und selbst als dann die Wiederholung in Slow-Mo kam, wollte das keiner akzeptieren und die Stimmung blieb dann bis zum Schlusspfiff so richtig im Keller. Wirklich Tränen und Frust, Riesenenttäuschung, wieder so nah dran gewesen zu sein und leer auszugehen.
Zum Abschluss der Fußball-EM zieht Bundesinnenministerin Faeser eine positive Bilanz. Deutschland habe sich als guter Gastgeber präsentiert, so Faeser, die als Innenministerin auch für den Bereich Sport zuständig ist. Aus Berlin, Torben Ostermann.
Das Turnier habe der Gesellschaft gut getan, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Millionen Menschen hätten friedlich und fröhlich zusammen gefeiert. Faeser nutzte den Abschluss der EM, um denen zu danken, die zum Gelingen beigetragen haben. Vor allem den zehntausenden Polizistinnen und Polizisten in den Ländern und im Bund, den Rettungskräften und den vielen Ehrenamtlichen, so die Ministerin wörtlich. Rund 22.000 Einsatzkräfte der Bundespolizei waren jeden Tag im Dienst. Bereits vor der EM hatte Faeser diesen Einsatz als den größten in der Geschichte bezeichnet.
Deutschland ist krank. Das Robert-Koch-Institut meldet ungewöhnlich hohe Erkältungszahlen. Demnach leiden im Moment von 100 Menschen 6 unter Schnupfen, Husten und Halsschmerzen. Warum gerade jetzt? Dazu Frank Wittig aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
Der wahrscheinlichste Grund ist die Europameisterschaft. Viren verbreiten sich besonders effektiv, wenn viele Menschen dicht beieinander sind. Und das ist beim Public Viewing verschärft gegeben. Allein in Berlin sind über 2300 Leinwände und Riesenmonitore aufgebaut. In ganz Deutschland sitzen und stehen Millionen Menschen bei den Spielen eng beieinander. Mit dem Alkoholkonsum steigt die Atemfrequenz und wenn es richtig hoch hergeht, fallen sich die Fans um den Hals. Ein Paradies für die Viren. Mit dem Ende der EM ist das vorbei. Und in der Urlaubszeit sind auch Schulen und Kitas, immer Orte der Ansteckung, geschlossen. Experten sagen, die Erkältungszahlen werden in den nächsten Tagen deutlich zurückgehen.
Fokus Südwest.
Die Sperrung der Riedbahn in Südhessen zwischen Mannheim und Frankfurt hat ab morgen auch Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Im Nah- und Fernverkehr fallen viele Züge weg. SWR-Reporter Martin Gärtner.
Die Riedbahn ist eine der am stärksten befahrenen Strecken Deutschlands. Mehr als 400 Züge sind dort täglich unterwegs. Ein Teil soll entweder linksrheinisch über Ludwigshafen und Mainz oder entlang der Bergstraße über Heidelberg und Darmstadt umgeleitet werden. Da diese beiden Strecken schon heute an ihrer Kapazitätsgrenze sind, wird der Regional- und Nahverkehr stark eingeschränkt, um Platz zu schaffen für die umgeleiteten ICEs und Güterzüge. Allerdings können nicht alle Fernzüge eine Umleitung fahren. Rund ein Viertel des Angebots wird deshalb gestrichen. In Stuttgart beispielsweise entfallen 19 der bisher 61 ICEs und Intercities in Richtung Norden. Die Sanierung der Riedbahn dauert bis Mitte Dezember. Die Kosten werden auf 1,3 Milliarden Euro geschätzt.
Detlef Neuss, der Bundesvorsitzende des Fahrgastverbandes ProBahn, sagte zu der XXL-Streckensanierung in SWR aktuell:
Man muss natürlich jetzt erstmal schauen, ob das wirklich so funktioniert, wie die Bahn es geplant hat. Sie hat sich gründlich darauf vorbereitet. Es gab da auch Informationsveranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe. Und das hört sich zunächst einmal alles gut an. Aber ob das dann in der Praxis auch wirklich so glatt abläuft, das muss man jetzt erst einmal abwarten. Man hat ja bereits zu Beginn des Jahres die Riedbahn für ein paar Wochen gesperrt, nicht für Monate. Und da hat es auch einigermaßen funktioniert. Und man kann jetzt nur darauf hoffen, dass nicht irgendwelche Wetterereignisse dazwischen kommen, die das jetzt alles wieder umwerfen.
Das U-Boot U-17 setzt seit dem Morgen seinen Weg durch die Region Heilbronn Richtung Technikmuseum Sinsheim fort. Heute geht es für den Schwertransport vom Zementwerk bei Hassmersheim nach Siegelsbach. Ulrike Schirmer berichtet.
Eigentlich war die Ankunft des 350 Tonnen schweren U-Boots an der Siegelsbacher Mühle bereits gestern geplant. Doch um unter einem Förderband am Zementwerk hinter Hassmersheim hindurchzukommen, musste der Stahlkoloss auf die Seite gekippt werden. Die Aktion zog sich länger als geplant. Heute wird die spektakuläre Fahrt durch enge Straßen fortgesetzt. Wie jede Gemeinde wird auch Siegelsbach die Ankunft des U-Boots heute feiern und viele Schaulustige anlocken. Als nächste Haltestelle ist dann Bad Rappenau geplant.
Die gute Nachricht.
Die Artenvielfalt geht dramatisch zurück. Zuchtprogramme werden deshalb immer wichtiger, gerade für Tiere, deren Sympathiefaktor eher gering ist. Im Neuwieder Zoo werden seit kurzem erstmals Würfelnattern gezüchtet. Die seltene Schlangenart ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Die Zuchttiere wurden an der Lahn gefangen und sollen jetzt im Zoo ihre Eier ablegen. Dafür wurden spezielle Terrarien gebaut. Die jungen Schlangen werden von den Zoomitarbeitern großgezogen und sollen dann, toi toi toi, im kommenden Jahr an der Lahn ausgewildert werden.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.